Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Trotz massiver Militärhilfe aus dem Ausland ist der Terror im Norden Mosambiks noch immer nicht gestoppt. Hunderttausende Menschen sind vor den Kämpfen und Anschlägen geflohen. Wie geht es weiter in der Provinz Cabo Delgado, die einst ein Urlaubsparadies war? Und was sind die Hintergründe für die barbarische Gewalt? Diese und weitere Fragen wollen wir heute besprechen mit Ulrich Knie. Er ist Afrika-Referent bei der Internationalen Zentrale der päpstlichen Stiftung Kirche in Not, ACN. Herzlich willkommen, Herr Knie.
Hallo.
Herr Knie, immer wieder berichtet Ihr Hilfswerk Kirche in Not über Gewalttaten in Cabo Delgado. Das ist die nördlichste Provinz Mosambiks. Was ist eigentlich das Besondere an dieser Region?
Als ich letztes Jahr in die Provinzhauptstadt Pemba geflogen bin im November, dachte ich beim Landeanflug noch, Cabo Delgado könnte eigentlich wirklich ein Paradies sein. Ich habe wunderschöne Strände an der Küste überflogen, die aussahen wie in den Prospekten für Fernreisen und war beeindruckt von einer üppigen Natur. Und dann gibt es ja reiche Gold-, Rubin- und Graphitvorkommen und zusätzlich noch Erdgasvorkommen, die 2011 vor dem Mündungsdelta des Rio Rovuma entdeckt wurden an der Grenze zu Tansania und zu den größten der Erde gehören. Eigentlich müssten diese Bodenschätze doch der Bevölkerung ein Leben in Wohlstand ermöglichen. Doch leider ist das Gegenteil der Fall. Vom Geld der ausländischen und inländischen Investoren, die die Schürfkonzessionen erworben haben, profitiert nur eine kleine Elite. Korruption ist weit verbreitet und einige bereichern sich am Schmuggel mit Bodenschätzen, Edelhölzern und Drogen. Die große Bevölkerungsmehrheit in Cabo Delgado leidet immer noch unter den drastisch gestiegenen Preisen und extreme Armut, Unterernährung, Krankheiten, Menschenhandel, Prostitution, Machtmissbrauch und Alltagskriminalität haben stark zugenommen. Die jungen Menschen haben kaum Perspektiven. Und seit 2017 wird die Situation in der Region durch eine Spirale der Gewalt verschärft, die in den letzten Jahren immer weiter eskaliert ist. Bis heute wurden in der Provinz Cabo Delgado und mittlerweile auch in einzelnen Distrikten der Nachbarprovinzen Niassa und Nampula über 1400 unvorstellbar grausame Angriffe auf Dörfer, Städte und Einzelpersonen verübt. Hütten, Fahrzeuge, öffentliche Einrichtungen und Objekte der mosambikanischen Sicherheitskräfte wurden zerstört oder niedergebrannt. Es gibt zahlreiche Berichte von Entführungen, Hinrichtungen, Verstümmelungen und anderen unvorstellbaren Gräueltaten, zu denen teilweise auch entführte Kinder und Jugendliche gezwungen werden. Die Berichte darüber sind zutiefst verstörend oft. Ja, und solche Vorkommnisse versetzen die Bevölkerung natürlich in Angst und Schrecken und setzen riesige Flüchtlingsströme frei, von denen wir hier in Europa teilweise gar nichts mitbekommen. Der Internationalen Organisation für Migration zufolge waren schon im Juni 2022 knapp 950.000 interne Vertriebene registriert worden.
Wie ist denn die Lage in Cabo Delgado zurzeit?
Ja, als ich im November letzten Jahres durch den Süden der Diözese Pemba bzw. der Provinz Cabo Delgado gereist bin, schien sich die Lage gerade etwas beruhigt zu haben, denn weiter im Norden waren Militärs aus Ruanda und aus der Gemeinschaft südafrikanischer Staaten aktiv geworden im Juli letzten Jahres. Und die hatten die Terroristen aus den Städten Mocimboa da Praia und Palma im Norden der Provinz vertrieben und in die Wälder zurückgedrängt. Außerdem waren einige ihrer Verstecke und Trainingslager ausgehoben worden und Flüchtlinge waren befreit worden. Kurz nach der Reise stellte sich dann aber heraus, dass die Terroristen einfach ihre Taktik geändert haben. Und die offenbar gut vernetzten Terroristen scheinen jetzt in sehr kleinen Gruppen und an Orten anzugreifen, die weniger gut von den Militärs geschützt sind. Außerdem zeigt sich eine geografische Ausweitung des Terrors. Im Dezember 2021 wurden zum ersten Mal Dörfer in der Nachbardiözese Lichinga angegriffen. Und im Juni gab es dann massive Angriffe auch in einigen Distrikten im Süden der Diözese Pemba, die bis dahin eigentlich noch als relativ sicher gegolten hatten und durch die ich auch noch gereist war. Und Anfang September haben dann die ersten Attacken in der Provinz Nampula stattgefunden. Die betroffenen Distrikte gehören zur Diözese Nacala, die jetzt sehr gelitten hat unter diesen Attacken, zumal zum ersten Mal jetzt auch eine katholische Ordensschwester ermordet wurde.
Sind diese Gewaltakte denn ausschließlich islamistisch begründet oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
Schenkt man den Propagandavideos der sogenannten aufständischen Glauben, so wollen diese im Norden Mosambiks angeblich ein Kalifat mit Scharia-Gesetzen errichten. Auch die Terrorbewegung Islamischer Staat hat sich seit Juli dieses Jahres immer öfter offiziell zu Anschlägen im Norden Mosambiks bekannt und vor kurzem auch angedroht, vermehrt Jagd auf Christen machen zu wollen. Tatsächlich wurde jetzt dann am 6. September eine Missionsstation in Chipene im Norden der Diözese Nacala überfallen und zum ersten Mal ist tatsächlich eine katholische Ordensschwester erschossen worden, während die beiden italienischen Missionare Gott sei Dank verschont geblieben sind und andere Schwestern fliehen konnten. Am Tag zuvor waren in der Diözese Pemba zwei Katechisten ermordet worden und einen Tag später wurden bei einem weiteren Überfall auch in der Diözese Nacala gezielt Christen aussortiert und dreien von ihnen dann die Kehlen durchtrennt. Aber man darf nicht vergessen, dass es sich bei den allermeisten Terroropfern im Norden Mosambiks eigentlich um Muslime handelt. Und dass nicht nur Gebäude und Fahrzeuge der katholischen Kirche niedergebrannt wurden, sondern auch Moscheen, Geschäfte, Hütten und Fahrzeuge von Muslimen. Letztendlich gehen viele unserer Projektpartner und auch ich davon aus, dass die religiöse Komponente eher vorgeschoben wird, um noch mehr Angst und Schrecken zu verbreiten. Vielmehr glaube ich, dass es den Aufständischen um einen Kampf gegen die allzu dominante Regierungspartei Frelimo geht und für eine Teilhabe an der Ausbeutung der Bodenschätze. Es sind ja junge Menschen in einer bisher völlig vernachlässigten Region, die keine Zukunftsperspektiven haben und sich dann leicht von radikalisierten Gruppen ködern lassen.
Herr Knie, was weiß man denn eigentlich über die Täter? Ist das eine homogene Gruppe, so etwas wie eine Armee?
Die Terroristen sind unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Sie werden zum Teil als Ansar, als Sunna oder auch als zentralafrikanische Provinz des Islamischen Staates oder einfach als Al-Shabaab bezeichnet, was so viel heißt wie die Jugend. Aber oft werden sie einfach als Aufständische bezeichnet. Natürlich gibt es ein größeres Netzwerk, das mit Sicherheit auch von Terroristen aus dem Ausland, aus dem Kongo oder aus Tansania unterstützt und auch finanziert wird. Allerdings handelt es sich bei den meisten um Einheimische. Bei vielen Überfällen werden von den Opfern die Täter auch als Dorfmitbewohner wiedererkannt. Es gibt einfach sehr viele Jugendliche vor Ort, die sich leicht radikalisieren lassen und leicht solchen Gruppen folgen, weil sie einfach keine anderen Zukunftsperspektiven haben.
Also viel sinnlose Gewalt, die viele Menschen betrifft. Wie reagiert denn die Bevölkerung darauf?
Diese Gewalt, sie verbreitet natürlich Angst und Schrecken. Das gehört zum Wesen des Terrors. Die Bevölkerung weiß natürlich mittlerweile auch aufgrund der sozialen Medien sehr schnell, was wo passiert. Und so reichen dann oft Schüsse in der Nachbarschaft aus, dass dann alle Dorfbewohner in Panik ihre Hütten verlassen und in den Busch fliehen, manchmal weite, weite Wege zurücklegen, um dann viele Kilometer durch den Busch zu laufen und Sicherheit zu suchen. Und die Terroristen finden dann oft schon verlassene Dörfer vor, die sie dann bequem plündern und niederbrennen können.
Vielen Dank, Herr Knie, für diese Einblicke in die Situation in Mosambik zurzeit, besonders in der Provinz Cabo Delgado. Nach der Musik wollen wir weitersprechen über das, was die Kirche tun kann und was sie schon tut. Wir hören das Ave Maria Zart. Es singt die Chorvereinigung St. Cecilia unter der Leitung von Chordirektor Josef Bechler und der Gesamtleitung von Franz Josef Breuer. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Mosambik ist heute unser Thema und mein Gast dazu ist Ulrich Knie von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Herr Knie, Sie haben uns gerade schon geschildert, wie sehr Mosambik, wie sehr besonders der Norden des Landes, die Provinz Cabo Delgado, vom Terrorismus heimgesucht ist. Jetzt wollen wir uns ein bisschen erfreulicheren Themen zuwenden und dazu zählt sicherlich die Arbeit der Kirche. Es gibt ja in Afrika so etwas wie ein Sprichwort und das sagt, wo der Staat versagt, da springt die Kirche ein. Wo genau springt sie denn da ein? Was kann die Kirche in dieser schwierigen Situation in Mosambik tun, um den Menschen zu helfen?
Ja, die Kirche versucht, ganz nahe bei den Menschen zu sein, und zwar bei den betroffenen Muslimen wie auch den Christen, und ist eigentlich federführend in der ersten Hilfe für die Flüchtlinge, die neu ankommen in irgendwelchen Dörfern und Gemeinden. Die Caritas ist sehr, sehr gut organisiert, vor allen Dingen in der Diözese Pemba, aber auch in der Diözese Nacala und in Nampula, und versucht dann im Netzwerk mit den Ordensgemeinschaften, mit den Pfarreien Flüchtlingshilfe anzukurbeln, bevor dann überhaupt die internationale Antwort durch das UNHCR oder durch den Welternährungsfonds erfolgt. Und da setzt auch unsere Hilfe an. Da helfen wir zum Beispiel mit Nothilfen, die dann der Ortskirche ermöglichen, Nahrungsmittel, Kleidung und auch Saatgut und Gartenwerkzeuge zu besorgen, damit die Flüchtlinge sofort Hilfe bekommen, noch bevor eben internationale Hilfe ankommt.
Das ist ja jetzt die konkrete Hilfe in Notlagen, wo dann auch Kirche in Not mit im Boot ist. Aber was sind sonst Aufgaben der Kirche in Mosambik und wo engagiert sich Kirche in Not auf diesen Feldern?
Ja, man muss jetzt noch sagen, bei dieser Flüchtlingshilfe geht es nicht nur um die materielle Hilfe, sondern eine ganz große Rolle spielt auch die psychosoziale Betreuung der Flüchtlinge. Wir haben zum Beispiel bei der Ausbildung von verschiedenen Seelsorgeteams in den Pfarreien geholfen. Und da gibt es einige Ordensschwestern auch, die sich jetzt zu Psychologinnen ausbilden lassen und dafür dann auch Stipendien von uns benötigen, um diese Ausbildungsangebote und Betreuungsangebote auszubauen. Dann sind natürlich auch unsere Hilfen für Fahrzeuge sehr wichtig, weil nur mit guten Fahrzeugen können die Ordensschwestern und Priester auch regelmäßig die Dörfer und auch die Flüchtlingsgebiete aufsuchen und die Leute betreuen. Ansonsten unterstützen wir generell die Präsenz der Kirche, weil nur eine sehr starke und gut ausgebildete Kirche auch dem Vormarsch der evangelikalen Sekten, die auch sehr weit verbreitet sind, und dem Vormarsch von solchen radikal islamisierten Gruppen entgegenwirken kann.
Schauen wir nochmal auf das Land Mosambik selber. Das hat ja in diesen Tagen zurückgeblickt auf das Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren. Es ist danach aber nie so wirklich zur Ruhe gekommen. Woran liegt denn das? Ist das auch gewissermaßen der Fluch des Reichtums, wie Sie ihn eben beschrieben haben?
Ich glaube, dass diese ganzen Konflikte nie richtig aufgearbeitet wurden und dass keine richtige Versöhnungsarbeit stattgefunden hat oder unzureichend stattgefunden hat. Es gab ja nach dem Friedensvertrag von Rom 1992 noch lange keinen Frieden, und auch das Friedens Abkommen von 2019 hat noch nicht viel gebracht. Erst seit dem letzten Jahr, als der Anführer der sogenannten Junta Militar, der Oppositionspartei RENAMO, ermordet wurde von mosambikanischen Sicherheitskräften, da wurde es einigermaßen ruhig. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Opposition sehr unterdrückt wird und auch sehr geschwächt wurde dadurch, weil sie bisher noch keinen Führer gefunden hat in ihren Reihen. Und es liegt an einer sehr starken Dominanz der Regierungspartei Frelimo, die kaum Opposition zulässt und auch manchmal die Kirche als Opposition ansieht.
Das also die Lage in Mosambik. Sie, Herr Knie, Sie haben aber auch Überblick über viele andere Länder in Afrika und auch in Lateinamerika kennen Sie sich sehr gut aus. Und wenn man auf diese Länder blickt, dann fällt auf, dass diese Staaten doch allesamt oft sehr fragil sind und vor allen Dingen unter Korruption leiden und so ja eigentlich nicht auf die Füße kommen. Gibt es denn da Ansätze, wie man diesen Teufelskreis unterbrechen kann und welche Rolle kann die Kirche dabei spielen?
Die Kirche setzt immer auf Dialog und setzt natürlich auch darauf, die christliche Botschaft zu vermitteln. Und die christliche Botschaft ist eigentlich eine Botschaft, die eine gute Basis bilden könnte für eine Gesellschaft, die in Ehrlichkeit und ohne Korruption lebt.
Jetzt haben Sie das Thema Dialog schon angesprochen. Sie haben auch erwähnt, dass auch Muslime von dem Terror betroffen sind. Gibt es denn angesichts dieser Situation auch so etwas wie einen interreligiösen, interkonfessionellen Dialog in Mosambik?
Ja, also gerade die besonders betroffene Kirche in der Diözese Pemba setzt sich schon lange für einen interreligiösen Dialog ein und ist auch mit lokalen geistlichen islamischen Führern dauernd im Gespräch. Es kam jetzt aber erstmals seit 10 Jahren im Januar dieses Jahres zu einer offiziellen Erklärung verschiedener geistlicher Führer aus Mosambik, in denen religiös motivierte Gewalt gemeinsam verurteilt wurde und auch auf die besondere Rolle von Religion für den Aufbau einer guten Gesellschaft aufmerksam gemacht wurde.
Ja, Stichwort religiös motivierte Gewalt. Da hat Ihr Hilfswerk Kirche in Not im vergangenen Jahr die Studie Hört ihre Schreie herausgebracht. In der Fälle von Entführungen und Zwangsislamisierung christlicher Frauen und Mädchen dokumentiert werden, vor allen Dingen auch als Waffe, um die christliche Gemeinschaft verschiedener Länder zu schwächen. Gibt es solche Verbrechen auch in Mosambik?
Was ich weiß, ist, dass die dschihadistischen Gruppen immer wieder Dorfbewohner entführen und die männlichen Jugendlichen dann dazu zwingen, sich ihrem Reihen anzuschließen und, falls sie es noch nicht sind, eben auch Muslime zu werden. Und die Mädchen werden oft zur Heirat mit Terroristen gezwungen. Aber vielmehr habe ich beobachten können, dass unter den neuen Berufungen für Ordenskongregationen beziehungsweise auch für das Priesteramt öfters auch mal ehemalige Muslime dabei sind. Und dass sogar die muslimischen Eltern den Werdegang ihrer Kinder unterstützen, weil sie wissen, dass die Kinder gut aufgehoben und so auch vor den Kindesheiraten geschützt werden, ja.
Herr Knie, der Klimawandel ist ein bei uns kontrovers diskutiertes Thema. In Mosambik scheint das aber schon Realität zu sein. Inwieweit ist das Land davon betroffen?
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in Mosambik schon längst zu spüren. Während die Menschen zum Beispiel zum Jahresende 2021, 2022 noch unter einer besonders lang anhaltenden Dürre gelitten haben, wurde der Norden dann gleich um die Jahreswende herum vom Tropensturm Anna und dann im März vor allen Dingen vom Zyklon Gombe heimgesucht. Gombe hat gerade die Provinzen Nampula, Sambesia und Tete im Norden besonders stark betroffen und da eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Es sind über 63 Menschen gestorben und viele verletzt worden. Viel Infrastruktur ist zerstört worden und darunter auch sehr viele Kirchen und Kapellen. Die Gebäude bestehen ja oft aus sehr, sehr einfachen lokalen Materialien, oft aus Lehm, die dann mit Stroh bedeckt werden oder Palmblättern bedeckt werden. Und die werden durch Starkregen natürlich besonders leicht zerstört und weggeschwemmt. Da haben wir sehr viele Bittgesuche bekommen für den Wiederaufbau von solchen zerstörten Kapellen.
Ja, Herr Knie, dann sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Gottes Segen für Ihre schwierige und wichtige Arbeit für Kirche in Not.
Dankeschön, alles Gute.
Über Mosambik haben wir heute gesprochen bei Weltkirche aktuell. Mein Gast dazu war Ulrich Knie von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Das Hilfswerk unterhält zahlreiche Projekte in dem afrikanischen Land, die Sie im Internet einsehen können unter www.kircheinnot.de. Dort gibt es auch zahlreiches Material zu den Themen Christenverfolgung und Religionsfreiheit. Einfach mal vorbeischauen im Bestellservice bei Kirche in Not. Nach der Musik sprechen wir noch über ein weiteres Thema. Der ukrainische Bischof Bogdan Giurach hat Kirche in Not kürzlich in der Schweiz besucht und bei den Kollegen von Radio Maria Deutschschweiz über die Lage in seiner Heimat und die Hilfe der Kirche gesprochen. Und mehr dazu gibt es gleich nach der Musik. Wir hören noch einmal die Chorvereinigung St. Cecilia mit Maria zu lieben in einer Aufnahme aus dem Jahr 1965. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Auf Mosambik haben wir heute geblickt, einen der Brandherde der Christenverfolgung zurzeit. Und jetzt wollen wir uns noch einem anderen Brandherd widmen, nämlich der Ukraine, wo der fast schon 8 Monate andauernde Krieg mal wieder in eine neue Phase zu gehen scheint. In unseren Medien werden, zumindest in den meisten Medien, werden in diesem Zusammenhang oft nur Zahlen und nackte Fakten präsentiert. Oft fehlt dabei aber die Information aus erster Hand. Und diese wollen wir uns jetzt geben lassen von Bischof Bogdan Giurach. Er ist apostolischer Exarch der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche in Deutschland und Skandinavien. Und er war in den vergangenen Tagen Gast von Kirche in Not in der Schweiz. Und seinen Aufenthalt haben die Kollegen zu einem Besuch bei Radio Maria Schweiz genutzt, wo er Rede und Antwort stand, unter anderem zu der Frage, wie es den Menschen in der Ukraine zurzeit geht.
Die Ukraine erlebt eine der schwierigsten Periode ihrer jüngsten Geschichte wegen des Krieges, den Russland 2014 gegen uns begonnen hat und seit 24. Februar auf offene und sehr grausame Weise weiterführt. Jeden Tag werden die ganzen Dörfer und Städte bombardiert. Heute zum Beispiel haben wir wieder Meldungen über die vielen Bombardierungen der Städte in ganz Ukraine gehört. Es sind mehrere Opfer, viele Verletzten und auch sehr viel zerstörte Infrastruktur. Nur zu sagen, 15 Provinzen von 25, in diesen Provinzen wurde Infrastruktur zerstört bis heute. Das ist ein Verbrechen, das man nicht rechtfertigen kann und noch weniger verstehen kann. Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir sehr treue und auch eifere Seelsorger haben in unserer Kirche, die ihre Aufgabe würdig erfüllen, auch in dieser schwierigen Zeit. Sie teilen mit dem Volk alle Schwierigkeiten, Sorgen, aber auch bringen den Menschen Hoffnung. Nicht Hoffnung nur mit Gottes Wort, mit Gebet, was wesentlich ist, aber auch sie versuchen, humanitäre Hilfe zu leisten. Ich kenne persönlich mehrere Priester, die nach dem Gottesdienst setzen ihren Dienst weiter, setzen ihren Dienst fort, indem sie einfach in ihren Autos humanitäre Hilfe bringen in entfernte Dörfer zu allen Menschen, die jetzt leiden und bedürfen die notwendigsten Lebensmittel, Bekleidung, weil der Winter ist nahe und auch Trost. Und die Priester sind geblieben mit ihren Menschen, auch wenn sehr viele Leute zu auf den Flucht gegangen sind. In der Ukraine mussten 15 Millionen Menschen ihre Häuser verlassen. 6 Millionen davon sind nach Ausland geflohen und 9 Millionen sind zu Binnenflüchtlingen geworden. Das heißt, aus östlichen Gebieten sind sie umgezogen nach Zentral- und Westukraine. Das heißt, überall, auch im Westen der Ukraine, unsere Seelsorger haben sehr viel Arbeit derzeit, aber mit der Gottes Hilfe, wir machen unsere Aufgabe, unsere Mission weiter.
Soweit Bischof Giurach. Er betont die Bedeutung von Priestern und Ordensleuten als Hoffnungsträger für die Menschen in der Ukraine in diesem Krieg. Sie leisten aber, wie erwähnt, nicht nur seelsorglichen Dienst, sondern auch handfeste Hilfe. Und genau darauf war auch die Hilfe von Kirche in Not gleich nach Kriegsbeginn aufgebaut. Die Kirche hat vor Ort durch die Mittel unserer Wohltäter helfen können, zum Beispiel in Suppenküchen, Waisenhäusern, Kindergärten, aber auch Flüchtlingsunterkünften. Und all das wäre ohne diese Männer und Frauen der Kirche, aber auch die vielen freiwilligen Helfer gar nicht möglich gewesen. Aber wie geht es diesen Helden des Glaubens selbst? Wie kommen sie persönlich zurecht mit so viel Not und Elend? Auch dazu nahm Bischof Giurach Stellung.
Es ist verständlich, dass wir, die in Kirche auch tätig sind, nur Menschen sind. Es leidet uns sehr, jedes menschliche Schicksal, jedes menschliche Trübsal. Aber dabei müssen wir versuchen, unseren Blick auf Jesus zu richten. Nur so kann man das alles zu bewältigen. Deshalb versuchen wir als Geistliche auch zusammenzukommen mit den Priestern. Ich organisiere regelmäßig mindestens einmal pro Monat Online-Treffen mit meinen Priestern, Seelsorgern, um mit ihnen Wort Gottes zu hören, um mit ihnen zu beten, aber auch uns vorzubereiten, wie man unseren Menschen, unseren Flüchtlingen am besten dienen könnte. So haben wir zum Beispiel einmal ein Seminar gehalten mit einer Psychologin, die uns erzählt hat, wie man mit den Kindern, die traumatisiert am meisten sind, sprechen soll. Dann anderes Mal haben wir unseren Mitbrüder, einen Priester, dessen Sohn vor 2 Monaten getötet worden war an der Front, eingeladen, damit er uns erzählt, damit er uns sein Zeugnis gibt, wie man das alles erleben soll als ein gläubiger Mensch, als ein Priester. Und er hat ganz berührendes Zeugnis abgelegt. Bereits am Begräbnis seines Sohnes, seine Frau, das war verheiratete Priester, weil in unserer Kirche können verheiratete Männer zu Priester geweiht werden. Seine Frau, eine sehr fromme Frau, hat beim Sarg ihres Sohnes das Lied gesungen, das die Mütter dem Kind singen, wenn es zu schlafen ins Bett geht. Das war sehr berührend. Und der Pater, Vater von diesem gefallenen Soldaten hat dann auch schöne Predigt, berührende Predigt über die Auferstehung gehalten. Bei unserem Seminar hat er geschildert seine Erlebnisse im Lichte des Heiligen der Heiligen Schrift, indem er gerufen hat, Beispiel vom Abraham, der seinen Sohn Isaac zu opfern bereit war. Dann hat er gezeigt, wie himmlischer Vater seinen Sohn für unser Heil aufopfert und dann, wie Jesus sich selbst opfert für unser Heil, für unsere Heilung in Eucharistie. Und so versuchen wir uns gegenseitig zu stärken, mit Gebet, mit der Liebe, und auf diese Weise versuchen wir auch unserem Volk beizustehen und es zu begleiten.
Ein schönes Glaubenszeugnis aus der Ukraine war das. Bleibt noch die Frage, wie geht es weiter? Worauf hoffen die Menschen und die Kirche in der Ukraine jetzt, da der Winter vor der Tür steht? Noch einmal Bischof Giurach.
Ja, wir beten und erwarten das Ende dieses Übels. Aber wir wissen nicht, durch welche Prüfungen müssen wir noch durchkommen. Aber was uns die Hoffnung aufrechterhaltet, das ist unser Glaube an Christus, der Auferstandene. Weil in all dieser Geschichte das letzte Wort wird doch Christus haben und nicht Teufel. Wahrheit und Liebe und nicht Hass und Gewalt. Deshalb, wir versuchen weiterhin, den Menschen an der Seite zu stehen und mit ihnen einfach dabei zu sein. Das ist das Wichtigste. Gott ist Mensch geworden, um mit uns auch unsere Leiden, unsere Sorge zu teilen. So versuchen wir auch das zu tun, indem wir einfach mit den Menschen da sind und ihnen hilfende Hand reichen. Natürlich, Bedrohungen sind, aber wir dürfen uns nicht lähmen lassen von Angst oder Bedrohungen. Wir müssen uns eher von der Liebe bewegen lassen und beseligen lassen und all die Mittel verwenden, damit die Leute diese Prüfung würdig überstehen können, lebendig daraus kommen und dass der Friede wiederhergestellt sein wird.
Bischof Bogdan Giurach war das mit seinen Informationen über die Lage in der Ukraine. Herzlichen Dank an Radio Maria Schweiz für die Bereitstellung der O-Töne. Der Bischof hat gesagt, das Wichtigste ist, bei den Menschen zu sein. Und das gilt auch für uns als Hilfswerk Kirche in Not. Die Ukraine ist selbstverständlich ein Schwerpunkt unserer Hilfe der Zeit. Insgesamt hat Kirche in Not seit Beginn des Krieges den Einsatz der katholischen Kirche dort mit mehr als 5 Millionen Euro unterstützt. Und diese Hilfe geht natürlich weiter. Unsere Projektpartner vor Ort berichten uns, dass die Fahrzeughilfe jetzt besonders wichtig ist, denn ohne Autos und Kleinbusse könnten die Millionen Flüchtlinge gar nicht versorgt werden. Der Bedarf ist groß und wenn Sie helfen können, wenden Sie sich gerne an unser Büro in München. Doch auch die Solidarität im Gebet ist unendlich wichtig und wird von den Glaubensbrüdern und Schwestern dankbar aufgenommen. Um das Gebet geht es auch bei der Aktion 1 Million Kinder beten den Rosenkranz von Kirche in Not. Mitmachen kann jeder und zwar überall am 18. Oktober, also kommenden Dienstag. Es findet an dem Tag aber auch eine zentrale Veranstaltung in der Wallfahrtskirche Unsere liebe Frau vom Kreuzberg in Schwandorf in der Oberpfalz statt. Bischof Rudolf Voderholzer wird ein Pontifikalamt zelebrieren und Radio Horeb wird ab 17.30 Uhr live übertragen. Ich hoffe, Sie sind nächsten Dienstag mit dabei und natürlich auch wieder nächste Woche hier zur nächsten Ausgabe von Weltkirche aktuell. Bis dahin Gottes Segen, Ihr Volker Niggewöhner.